Liebe Abenteurerrunde, wir heißen euch herzlich willkommen. Schauplatz unserer heutigen Geschichte ist Aventurien, ein Kontinent voller Wunder und Wagnisse. Wir befinden uns unweit der Reichsstraße 3 zwischen Hirschfurt und Garrett am hohen Ufer des Flusses Raller. Dort steht die kleine, aber feine Taverne zum Roten Ruderboot. Berühmt ist sie nicht nur für Geschichtensänger aus alter Zeit, sondern auch für die Spezialität des Hauses, die Lütjelage. Ausgeschenkt von Olaf und Dennis, den nostalgischen Ausrufern eures Vertrauens. Wir schreiben das Jahr 1023 nach Bosbarans Fall. Und heute geben sich zwei bekannte Spielleute erneut die Ehre. Sie berichten von unglaublichen, ja geradezu folgenschweren Ereignissen, von Entscheidungen, die alles verändern und von einem Ort, den kaum ein Abenteurer je gesehen hat und von dem noch weniger zurückgekehrt sind, um davon zu berichten. Begrüßt mit uns Skaldin Lena Falkenhagen und Barde Tom Finn.
Hallo. Hallo
ihr beiden und willkommen zurück bei Lütjelage.
Vielen Dank.
Ja, danke dir für die Einladung.
Moin. Ja, sehr schön. Wir sind zurück in Aventurien, genau. Und ja, hallo Lena, hallo Tom, auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Wir haben ja schon mal zwei Folgen zusammen gemacht. Und das jetzt vielleicht einmal so gleich vorab für all diejenigen, die jetzt hier den Podcast hören und denken, wow, was ist denn jetzt dieses Aventurien und überhaupt, wer sind Lena Falkenhagen und Tom Finn, was ich mir nicht vorstellen kann, aber mag es ja doch wen geben, hört euch einfach nochmal Folge 61 und 62 an. Da haben wir das sehr ausführlich besprochen tatsächlich. Also haben wir sehr ausführlich über das schwarze Auge, über Aventurien gesprochen und auch über euren Werdegang als AutorInnen. Und heute soll es aber darum gehen, dass wir Anfang April einen neuen Band rausgekommen ist. Der dritte Teil von der im Schatten Simjalas Tetralogie, Der dunkle Brunnen. Ich habe hier das Exemplar vor mir und da wollen wir heute auch drüber sprechen. Aber wir wollen auch ein bisschen über den zweiten Teil sprechen. Da gibt's Dinge, Olaf, über die wir mit den beiden nochmal reden müssen.
Genau. Ich habe Fragen.
Ja, wir haben Fragen, genau.
Nein.
Alles gut. Aber vielleicht erstmal so ein, zwei Dinge noch vorab. Wir werden uns bemühen, zu dem dritten Roman nicht zu spoilern. Zu dem ersten und zweiten Roman wird gespoilert. Also, falls ihr die noch nicht gelesen habt oder die ersten beiden Folgen noch nicht gehört habt, Pause machen, anhören, lesen, wieder einschalten. Zu dem dritten, da werden wir auch über das eine oder andere sprechen, aber das wird euch nicht die Lesefreude nehmen. Der dunkle Brunnen. Ich sagte es schon, der dritte Roman erschien wieder bei Piper. Und da müssen wir direkt mal reingehen und mal drüber sprechen. Und Olaf, bevor wir über den Inhalt sprechen,
ja.
Ich zeige es hier gerade in die Kamera. Das ist ganz toll für so ein Podcast-Format, wo
genau.
Das niemand sieht. Aber ihr könnt euch ja, ich glaube, wir werden das Titelbild dementsprechend halten. Ihr könnt euch jetzt ja noch mal ganz genau das Titelbild anschauen. Und ich finde, da müssen wir mal ganz besonders drüber sprechen, weil ich finde das wieder sehr gelungen, oder?
Ja, genau. Bevor man in so ein Buch reingeht, sieht man ja natürlich das Cover oder das Buch von außen. Und das ist mal wieder ein sehr schönes Cover geworden. Wir hatten ja, glaube ich, bei den ersten beiden Folgen auch schon mal unsere Begeisterung für die Covergestaltung zum Ausdruck gebracht. Und auch dieses Mal wieder ganz hervorragend, auch passend zur Geschichte, wie ich meine. Wie ist denn so die Gestaltung oder wie läuft denn so der Prozess ab? Also viele Cover bei Büchern, Fantasy-Büchern oder auch anderen Büchern sind ja oft nicht so, dass sie tatsächlich dem Inhalt auch, sagen wir mal, entsprechen oder im schlimmsten Falle nehmen sie sogar wichtige Ereignisse vorweg und spoilern damit. Ihr habt euch da, glaube ich, relativ viel Gedanken zugemacht und seid da auch im Austausch mit IllustratorInnen gewesen. Wie ist denn das so abgelaufen? Wie passiert sowas? Oder wie ist das in dem Fall konkret gelaufen?
Ja, Ich glaube, da setze ich mal ein.
Ja, gerne.
Weil die, also erstens, Tom und ich lieben das Cover auch sehr. Ich finde es wahnsinnig stimmungsvoll. Es ringt in mir mit Band 1 um den Platz 1 der schönsten Cover dieser Serie. Und ja, also das läuft so ab, dass, Tom, korrigier mich, wenn ich Blödsinn rede, ja, ja. Ich glaube, ich hab die Beschreibungen für die Cover jeweils, also die Briefs gemacht. Tom, ne, wir pingen die dann auch immer hin und her und diskutieren natürlich auch darüber, was am besten passt. Und wir hatten zwei Vorschläge für dieses Cover. Das eine war im Endeffekt ein bisschen wie die Szene des Abenteuerbandes damals, Stein der Marder, wo man, beziehungsweise eines der Bilder aus Stein der Marder, glaube ich, wo man so einen Wasserfall sieht und in diesem Wasserfall sieht man so ganz leicht so diese gleißenden Augen der Halbgöttin Marder oder der Elfe Marder oder was auch immer da jetzt gerade eben einen anschaut, dass man diese Vision zu sehen bekommt. Und das andere, das war, glaube ich, irgendwie, jetzt muss ich tatsächlich drüber nachdenken.
Es wurden ja tatsächlich zwei Vorschläge gemacht. Also tatsächlich, das war, als wir damals das Exposé verfasst hatten, da war Pieper schon sehr interessiert, was hat, wie stellen wir uns halt tatsächlich die Cover irgendwie vor. Und die sind dann ja auch was halt von angefertigt worden. So, und aber tatsächlich sollten auch ein bisschen unterschiedlich wie sein und wir hatten halt immer einen Vorschlag gemacht, aber zu unserer Überraschung kamen dann eigentlich eher immer so zwei Vorschläge.
Stimmt, weil es kamen zwei zurück. Genau. Wir haben einen Vorschlag gemacht, es kamen zwei zurück.
Und das war ganz nett, was halt, weil dann hast du eine Auswahl und sagst, dann sagt der Verlag, was halt, also uns gefällt ja eigentlich Cover 1 oder 2, was hat die besser? So, und wir haben natürlich auch entsprechende Meinung und das war beim ersten Mal so, beim zweiten auch. Das ist auch nett, was halt, dass der Künstler, was halt dann auch durchaus auch noch auf, sag mal, Korrekturvorschläge eingeht. Also ich weiß noch zum Beispiel beim zweiten Band, da sieht man ja sowas halt, da menschelt es ja was halt mehr, ja. Also, da hat man quasi im Hintergrund was halt so die Stadtsilhouette von Punin zu sehen. Und da meinte der Lena, könnt ihr das vielleicht noch ein bisschen schärfer stellen? Ja, also zum Beispiel, dass es mehr Tiefe halt kriegt. Und das hat zum Beispiel auch, fand ich zum Beispiel dem Cover, was dann auch veröffentlicht wurde, nochmal deutlich nochmal aufgepeppt. Aber das ist jetzt auch schon auch beim dritten Cover geschehen, die Lena gerade sagte. Das kamen zwei, tatsächlich einmal sowas, der Vorschlag, wie er von uns gelistet wurde. Aber dann kam halt noch ein zweiter Vorschlag, der jetzt drauf ist, wo man also quasi den eigentlich so ein bisschen auf anlehnt an Donnerbach, was halt die Wasserfälle, was halt ein bisschen mehr darstellt. Und irgendwie hat uns das besser gefallen, ne?
Ja, genau, es ist so ein Prozess. Also der Zeichner heißt ja Kerem Beyit, wenn ich mich nicht täusche. Mhm. Die Agentur ist ein guter Punkt. Da kennen wir auch Leute von München.
Das ist ein guter Punkt, genau.
Ja. Genau. Und wir haben eben zwei Vorschläge bekommen, von dem das eine sehr elfisch, also da war eine Elfenfrau drauf, die irgendwie wahnsinnig lange Elfenohren hat, weil jeder Mensch, der das Wort Elf hört oder so,
der
hat halt eine andere Vision von Elfen im Kopf. Und da waren wir eben in der Beschreibung nicht präzise genug. Und dann haben wir gesagt, also der Rest der Szene war ganz hübsch, aber da haben wir gesagt, nicht wieder so eine Person auf dem Cover, weil ich fand ehrlich gesagt, also auch Band 2 war ja sehr nach unseren Vorgaben eben mit der namenlosen Priesterin im Endeffekt auf dem Cover, die ja Novadi-Blut hat und deswegen auch novadisch dargestellt ist. Also die Figur kommt in dem Roman wirklich vor und wir hatten uns dann aber dagegen entschieden, auf Roman 3 wieder was sehr Gegenständliches, also einen Menschen drauf zu haben. Weil uns das dieses etwas Abstrakte dann doch besser gefiel. Wobei der Turm ist ja relativ unabstrakt sogar. Aber lange Rede, kurzer Sinn, es gab zu wenig Wasserfall und dann haben wir halt eben tatsächlich so ein bisschen nachgebessert, haben gesagt, kann da mehr Wasserfall runter, weil eigentlich ist der Wasserfall das, was uns interessiert. Und ich glaube, es gab auch ein bisschen Kritik im Netz darüber, dass die Szene ja gar nicht im Roman vorkommt. Und das finde ich ehrlich gesagt ein bisschen verwöhnt, weil normalerweise werden Cover eingekauft, ohne dass man
einkauft. Ja, ich wollte es gerade sagen. Ja. Also ich meine, das ist ja also in vielen Büchern ja noch viel viel weniger der Fall als jetzt.
Genau. Und ja, wir waren heilfroh, dass eben unsere Vision des Ganzen und die Stimmung des Ganzen, also so, das ist jetzt eine Mischung aus Donnerbach und dem Wasserfall in Donnerbach und dem dunklen Brunnen selber. Und ich finde, die Stimmung wird da wunderbar eingefangen. Ja. Und dann hat uns auch nicht mehr gestört, dass es eben keine ganz konkrete Szene aus dem Roman abbildet. Aber wir finden es großartig.
Ja, es ist sehr atmosphärisch auf jeden Fall. Mhm. Und wie ich ja schon sagte, also für mich zumindest ist es auch so, ich möchte ja auch nicht, dass durch das Cover schon zu viel vorweggenommen wird. Mhm. Die Szene aus dem Buch ist dann ja immer auch schwierig, wenn es jetzt eine Szene ist, die passend ist und die spoilert dann schon über das Cover. Das muss ja auch nicht sein. Also insofern darf es gerne ein bisschen, ich sag mal, in Anführungszeichen abstrakter sein, zumindest für mich. Ist auf jeden Fall sehr gut gelungen.
Ja, ist auch, insofern auch ein Novum, also jetzt gerade in der Fantasy, jetzt gleich bei meinen anderen Romanen war, hatte ich sehr viel Glück gehabt, aber gerade in der Fantasy wurde in den letzten Jahren unglaublich viel von der Stange halt wie genommen. Ne? Also ich weiß, überspitzt ausgedrückt. Das war ungefähr so, nein, nicht schlimm, aber wer sich vielleicht schon noch an die alten DSA-Heine-Romane erinnert, da wurde irgendein Cover drauf gepappt. Ja, auch das hatte einen Fantasy-Bezug. Das musste aber auch gar keinen inhaltlichen Bezug halt wie haben. Das ist ja deutlich besser geworden, was halt, und es geht ja auch darum, so ein bisschen eine Stimmung halt wie aufzubauen. Und der Verlag, also Piper, achtet sehr drauf auch, dass nachher, wenn alle vier Bücher nebeneinander stehen, dass so gewissermaßen so ein Gesamteindruck, was halt entsteht.
Mhm. Ja. Ja. Ja, genau.
Also ja, wenn ich kann sagen, entschuldige, ganz kurz nur ein Einwurf, das ist, finde ich, auch ein wichtiger Punkt, weil ich finde die Cover auch nicht nur das jetzt vom dritten Band, sondern auch die von den beiden davor. Also wenn man jetzt in der Buchhandlung so den Blick schweifen lässt, man bleibt daran auch hängen. Also man erkennt sie haben ein, ja, ich sag mal, ein Alleinstellungsmerkmal. Also man,
sie haben eine eigene ästhetische Sprache entwickelt dafür. Und das finde ich ganz großartig, weil ich glaube sogar, dass die uralten DSA-Heine-Romane, die haben teilweise eigene Cover gekriegt sogar, Tom. Also meine zumindest. Also sie haben, da hat dann, ich glaube, eins ist von einem deutschen Coverzeichner sogar gemacht worden, der sich dann so ein bisschen bei bekannten Gemälden bedient hat, die Buron-Insel nämlich. Mhm. Was leider auch nicht zum Inhalt des Romans passt, weil die gibt es halt in Havena nicht, aber egal. Aber die alten DSA-Cover von den Abenteuern, die waren natürlich irgendwie teilweise echt von der Stange. Ne? Also da gab es ja Verzweiflungsfahrten.
Ich habe wirklich eins von der Stange gekriegt, das war überhaupt nichts zu tun gehabt, selbst der Klappentext, was hat der ist vorformuliert gewesen.
Das
greift noch. Oh je. So, und ich musste dann gucken, was halt im Schreibprozess, was halt, dass ich mich so ein bisschen dran halte, wo ich dachte, alter Schwede. Und das war wie so, da weiß ich, das zeigt auch nochmal, wie Heine das damals so ein bisschen wie gesehen hat. Ja, das ist so, wie, die haben eine Vereinbarung mit Fanpro getroffen, die sollten die Texte ran schaffen und die haben dann irgendwie schon mal für die Verpackung gesorgt. So, und das hat sich dann spätestens mit Fanpro hat sich das natürlich auch nochmal deutlich geändert. Ne?
Also ich hatte, Aber schöne Herangehensweise, demnächst, wir schreiben den Klappentext und ihr schreibt den Roman dazu. Das ist, kann man auch machen. Ich möchte noch mal hervorheben, also für mich ist es tatsächlich bisher das schönste Cover von der Reihe. Also mir gefällt das wahnsinnig gut, vor allen Dingen, weil ich finde es halt inhaltlich tatsächlich passend, insofern, als dass man eintauchen kann. Mhm. Und darum geht es ja halt, also es geht ja durchaus um Gemälde, um Dinge, in die man in welcher Form auch immer auch mal eintauchen kann. Und ich finde, das transportiert das wahnsinnig gut. Und ich finde, und das sollte man auch nochmal hervorheben, und ich glaube, wir können den auch mal verlinken, Olaf, den Illustrator, dass das hier halt jemand auch gestaltet hat. Also, dass es eben nicht irgendwie ein Prompt ist, den irgendjemand mal eingetippt hat, sondern dass es ein Künstler ist, der mit dem zusammen man sowas dann erarbeitet und entwickelt. Also, das finde ich halt schon was Besonderes.
Insofern finde ich auch durchaus erwähnenswert, ja.
Und wenn ich so viel spoilern darf, die Beschreibung für das Cover vom Band 4 ist auch heiß diskutiert worden in der gesamten Piper-Redaktion mit uns, weil wir uns wirklich die Köpfe heiß gedacht haben, was da drauf soll. Es gab verschiedene Ideen und ich sag mal, wir versuchen damit noch wieder ein Experiment. Ich spoilere euch jetzt nicht. Ich hoffe, es wird toll.
Ja,
aber wir sind gespannt. Was wir bislang, glaube ich, noch nicht auf dem Cover hatten.
Ja. Der Titel ist ja schon bekannt, ja. Ne, der Basiliskenkönig. Ja. Ich hätte jetzt gedacht, dann sehe ich einfach mal, weil dann, das ist ja auch gefährlich, ne, den Basiliskenkönig zu sehen, also wenn er einen dann ansieht. Aber na egal.
Einmal nur.
Das stimmt.
Ja. Wir lassen uns auf jeden Fall überraschen. Wir sind gespannt. Es wird mit Sicherheit wieder ein tolles Cover.
Ja, ich drehe das Buch mal um.
Genau.
Und lese mal für alle jetzt, damit wir alle auf einem Stand sind.
Zum Rein.
Mal den Inhalt vor, der
den Klappentext.
Der Klappentext, der hinten schon mal so auch ein wenig in eine Richtung weist. Auf der Suche nach der verschollenen Elfenstadt Simjala reist die Abenteuergruppe um die Jahrmarktszauberin Franja in das urwüchsige Salamandersteine-Gebirge. Angeblich birgt es Hinweise auf die Ursprünge der ersten Elfen-Aventuriens. Derweil schließt sich die Diebin Fieke in der Kaiserstadt Gareth dem adligen Wulfhard an, der dort gemeinsam mit seinen Gefährten den Geheimnissen eines von Magie durchwirkten Gemäldes nachspürt, nicht ahnend, dass der namenlose Gott längst beschlossen hat, sie alle endgültig zu vernichten.
Ja, oh je.
Herzlich willkommen.
Ich glaube, ich höre aufzulegen.
Beim dunklen Brunnen. Lena, nimm uns doch mal so ein bisschen mit, ohne zu spoilern. Ich weiß, schwer. Was erwartet denn die Leserinnen und Leser in dem dritten Band? Und war das schwer, diesen Band zu schreiben eigentlich?
Ja, ein bisschen. Also was erwartet die LeserInnen? Ich hatte die Ehre, in Band 3 die Handlung weiterzuführen, die auch aus meinen Abenteuerbüchern stammt. Wir erinnern uns, in Band 1 hat Tom ja sein Szenario im Endeffekt niedergeschrieben in Romanform.
Namenlose Dämmerung.
Ich durfte machen, was ich wollte. Und in Band 2 und 3 war ich dann quasi nah an Stein der Marder in der Engführung sozusagen. Und in Band 4, Tom, da müssen wir uns noch überlegen, da wirst vermutlich du die Silz-Geschichte machen und ich, ne, wir gucken dann, was wir machen. Ja. Da puzzeln wir ja gerade noch dran. Aber was erwartet die LeserInnen? Also es steht auf dem Cover, der dunkle Brunnen wird gesucht. Das war ja auch der Ausgang vom zweiten Roman tatsächlich. Hinweise in Punin haben eben darauf hingewiesen und die Vision hat darauf hingewiesen, dass sie eben in die, also unsere Helden in die Salamandersteine reisen müssen, um den dunklen Brunnen zu finden, weil der Madamant, den man gefunden hat, noch nicht machtvoll genug ist. Und genau das tun die Helden nach einer kurzen Episode in Gareth, wo man sich dann wieder berät. Und wo sich unsere Helden, also Toms Helden und meine Helden, ganz elegant verpassen. Dann haben wir ja einerseits Helden von außerhalb in einem Gewinnspiel mit eingebaut, also Spielerhelden quasi mit eingebaut. Da gehen wir später, glaube ich, auch noch drauf ein.
Ja, kommen wir noch drauf, ja.
Vielleicht. Das heißt, man musste diese Helden natürlich auch ein bisschen geschickt einweben. Das habe ich zum Beispiel auf der Reise hoch nach Donnerbach gemacht, denn die Salamandersteine liegen ja hoch im Norden. Und da lernen sich dann auch Aiwin, Franja und Lindion, die sich ja erst jetzt tatsächlich zum ersten Mal begegnet sind. Also Lindion und Aiwin zumindest lernen die sich kennen. Franja und Aiwin haben sich ja schon in Punin gesehen und reisen dann mit diesem Reisezug hoch erst nach Weiden. Es wird immer später im Jahr. Gerade Aiwin, die sich in der Wildnis ein bisschen auskennt, macht sich schwere Gedanken darüber, ob man denn im Travia oder Boron, das gleicht so ein bisschen Oktober und November, überhaupt noch in die Berge steigen kann. Das ist natürlich eigentlich eine völlig bescheuerte Idee. Und dann reisen wir eben nach einigen intensiven Begegnungen, die ich jetzt auch nicht spoilern möchte, in die Salamandersteine. Und dort wird es dann hochmystisch. Das ist der Teil, der mir am meisten Spaß gemacht hat.
Mhm. Oh ja. Ja, und auf der anderen Seite ist natürlich so, dass wir dann halt abgesehen von der Reise in die Salamandersteine auch nochmal deutlich nochmal tief ins Mittelreich, was halt wir einsteigen. Und da spielt quasi nochmal ein weiterer Part der ganzen Saga. Und da stellen wir unter anderem, ja, fast auch so eine heimliche Hauptfigur, Gareth, nochmal so in den Fokus. Und das war uns natürlich auch nochmal ganz, ganz wichtig, weil wenn du so am Planen und Skizzieren bist, wie du quasi eine Rollenspielkampagne, was halt wie in einen Roman halt wie transportierst, im Roman müssen halt auch nochmal ganz viele andere Dinge auch nochmal erläutert werden, als zum Beispiel in einer Rollenspielkampagne. Also wir erinnern uns vielleicht an Band 2, da haben wir ja zum Beispiel auch eine Situation, was halt, wo ist Lindion, einer unserer Helden, in ein Elfendorf verschlägt. Das sind Dinge, was halt, die mir ja den Spielern, die das schwarze Auge kennen, gar nicht wirklich präsentieren muss. Ne? Aber in einer Saga, Romansaga, die sich auch an ein großes Publikum außerhalb der eigentlichen Fanbase irgendwie richtet, muss man natürlich auch so, gerade wenn es um die Entdeckung einer alten Hochelfenstadt geht, ist natürlich auch wichtig, nochmal zu zeigen, wie die Elfen heute leben, also deren Nachfahren gewissermaßen. Und so ähnlich war uns dann auch klar, wir gesagt, okay, also das ist eine große Bedrohung für das Mittelreich Aventuriens, also das größte Reich in Aventurien. Und das heißt auch, was halt, wir müssen natürlich in der Romansage auch das Mittelreich entsprechend auch mal präsentieren, und zwar abseits der Schauplätze, die wir in den Romanen aufgespannt hatten. Da erinnert ihr euch ja, dass wir im Stein der Marder, gibt es einen Sprung zwischen Punin, da geht es dann anschließend für die Helden gleich weiter in die Salamandersteine. Und das haben wir natürlich jetzt hier im Roman, zwar schon eigentlich beginnend mit dem zweiten Teil auch genutzt, nochmal mehr Schauplätze vorzustellen im Mittelreich, damit also den Lesern auch klar wird, was halt, wie das Mittelreich funktioniert und wie man sich das vorstellen muss und so weiter, um dem einfach eine größere Bühne zu bringen. Und wie Lena auch gern bei Lesungen mal darauf hinweist, wir hatten halt damals ja auch schon den Plan gehabt, die Fantasy wirklich ins Mittelreich wieder reinzuholen. Ja, das ist manchmal auch in den großen Kampagnen, die es vorher gegeben hat, immer so ein bisschen außerhalb des Fokus gewesen, ja, also die Filiason-Saga damals, die spielte, das war ja letzten Endes, war ja die Grundidee damals von Bernhard, 80 Tagen um die Welt, ja, das heißt, da ging es auch wirklich um die Welt drumherum, aber eben gerade nicht, was halt wie mitten rein. Und außer auch die Borbrat-Sagan, was halt die Kampagne, die spielte halt auch zuweilen ein bisschen tiefer drin, aber da waren, wenn man sich die Schauplätze anschaut, was halt, die sind auch nicht alle wirklich im Fokus gewesen. Und das hatten wir ja versucht, dann auch mit der Simjala-Saga auch nochmal zu ändern, nämlich genau in die Region, die dicht beschriebenste Region Aventuriens, wie vorzudringen. Und die auch damals von Kollegen, ich will nicht sagen, gemieden wurde, aber die waren natürlich am rechercheaufwendigsten, ja, weil sie so dicht beschrieben war.
Die wurde schon gemieden, also die, und auch zu Recht gemieden, weil wir ja in Aventurien im Mittelreich, also im Kern, im dichtest besiedelten Bereich von Aventurien, im größten Reich, auch im meist bespielten Reich, gerade auch von Baronsspielerinnen und Baronsspielern, wahnsinnig viele Ordnungsmächte hatten. Ne? Das war auch nicht nur das Herz des Reiches, sondern es war eben auch das Herz des Kaisertums dort. Das heißt, es gibt dort Soldaten, Truppen, es gibt dort Stadtbüttel in jedem Ort, es gibt dort die KGEA, also den Geheimdienst, der irgendwie dann auch irgendwie Dingen hinterher schnüffeln kann. Es gab so viele Ebenen an und die Barone, die für Ordnung in ihren eigenen Provinzen sorgten und so. Und uns war es halt ein Bedürfnis, erstens, wie Tom sagte, die Fantasy und die Fantastik wieder mit mystischen Elementen zurück ins Mittelreich zu holen. Und dafür bot sich eben Simjala, das ja mitten im Herz des Reiches neben Gareth ist, auch an. Und zweitens eben zu beweisen, dass man trotz dieser Ordnungsmächte dort schöne Abenteuer spielen kann. Und wenn ich da einen kleinen Seitenhieb machen darf, das war für mich auch immer einer der Gründe, das Jahr des Feuers so zu machen, wie das Jahr des Feuers dann abgelaufen ist. Wir wollten nämlich sämtliche Ordnungsmächte im Mittelreich einmal zertrümmern und durchmischen, damit die Helden wieder was zu tun hatten im Mittelreich.
Also auch natürlich auch bei uns jetzt natürlich auch einer der Gründe mit Wulfhard haben wir tatsächlich einen Vertreter der KGEA, um auch eine dieser Ordnungsmächte auch mal im Einsatz zu zeigen, weil das ist natürlich auch noch so ein Glaubwürdigkeitsproblem. Es gibt all diese Ordnungsmächte und dann fragt man sich, ja, aber wo waren die denn, was halt, als die großen Bedrohungen halt die ausbrachen? Ja, so, das war natürlich auch etwas, wo wir auch länger darüber diskutiert hatten, als wir uns überlegt hatten, was, okay, wie stellen wir die Kampagne wie dar, was muss die vielleicht auch nochmal über die eigentliche Spielhandlung hinaus, was halt die bieten. Dazu gehörten solche Momente natürlich auch. Ne? So, das heißt, es glaubwürdig zu machen, was halt, warum den Helden nicht ständig, was halt irgendwie irgendeine der Reichsorganisationen quasi halt reingrätscht, ne? Um das glaubwürdig zu machen, ja. Mhm.
Ja, ist euch gut gelungen, glaube ich. Ne? Gerade du hast ja schon eben gesagt, Lena, es liegt ja doch im Mittelreich die Mystik und so ein bisschen die Vergangenheit, die mysteriöse Vergangenheit und die, naja, doch vielleicht ein bisschen langweilige, bürokratische und durchorganisierte mittelreichische Gegenwart ja doch sehr nah beieinander. Und das habt ihr da also auch, ne, ihr habt ja da, habt ja schon erwähnt, zwei, ja, jetzt so zwei Handlungsstränge, sage ich jetzt mal, im dritten Band, die da hoffentlich, ich bin ja noch am Lesen, muss sagen, bin noch nicht fertig, muss ich jetzt an dieser Stelle, muss ich mich mal outen.
Freu dich drauf.
Dass diese beiden Sachen ja da auch behandelt werden und das finde ich sehr interessant.
Mhm. Ja, sehr schön.
Mhm. Ich finde auch, also man kann tatsächlich sagen, auch für all die da draußen, die so ein bisschen, ich sag mal, Abenteuerrunde haben und ein bisschen Gareth, so eine Spielhilfe, eine lebendige Spielhilfe nochmal, auch den Roman lesen, da sind ganz viele tolle Anregungen drin. Da habe ich mir jetzt auch schon so Sachen überlegt, die ich auch unbedingt mal einbauen muss in einer der kommenden Runden, die ich leite. Also ja, das ist, das macht Spaß, muss ich sagen. Und das finde ich wirklich gut, da mal wieder hingekommen zu sein. Apropos.
Das ist ja das Beste, wenn man im Endeffekt den Leuten dann auch wieder Lust hat, die Welt selber zu betreten, ne?
Ja, also. Definitiv. Also da sind wahnsinnig viele Anregungen drin. Tom, du hast das zwischendurch auch mal gepostet. Für dich hat sich so ein bisschen jetzt auch ein Kreis geschlossen seit dem Greifenopfer. Du hast es ja gerade auch schon erwähnt. Da hast du vor 25 Jahren mit dem Schreiben an dem Roman begonnen.
Ja, das hat sich, also witzig, was, also jetzt dieses und nächstes Jahr ist es irgendwie so ein bisschen, schließt sich so ein Kreis, was halt, also tatsächlich ist jetzt, worauf du abzielst, was halt ist, mein Debütroman war das Greifenopfer. Und das Greifenopfer ist damals schon entstanden, das ist ein Jahr, anderthalb Jahre nach Ende der Borbaret-Kampagne. Und ich glaube, im Entstehungsprozess des Injala-Saga, ist es möglich, das weiß ich jetzt gar nicht mehr so genau, dass das erste Abenteuer, Namenlose Dämmerung, ich glaube, schon fertig war. Und Lena Damm, was hat am Stein der Marder halt geschrieben. Ich kriege das leider auf die Vergangenheit oder auf die lange Distanz, weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, aber so ungefähr zum gleichen Zeitpunkt. Und das Greifenopfer sollte tatsächlich eine Verbindungsgeschichte auch zwischen Borbaret-Saga und Simjala-Saga, was wir die darstellen, weil dort Figuren auftauchten, die, ich denke an zwei Trolle, Knoppold auf der bösen Seite und den Kalabatsch auf der guten Seite sozusagen, denen die Spieler damals begegnen konnten im Rausch der Ewigkeit, in der Trollfestung Graugatschtor. Und da kam natürlich dann auch schon damals wie so Fragen, oh, was machen die jetzt eigentlich und so weiter. So, die wollte ich wieder auftreten lassen, aber ich wollte auch eine Hinwendung bringen zur Simjala-Saga und auch nochmal klarzustellen, dass Befürchtungen der Fans, die sie damals hatten, dass jetzt in Aventurien nichts mehr passieren würde, weil was diejenigen, die Zeit miterlebt haben, wissen auch, dass die Redaktion damals am Myranor saß, also im Güldenland und natürlich auch, das hatte natürlich ein bisschen auch Arbeitskapazitäten halt die gefressen, aber dass dann wie viele schon sagten, was halt, ah, jetzt ist die Borbaret-Saga zu Ende, jetzt passiert nichts mehr auf Aventurien, jetzt machen sie nur noch in Myranor. Und das stimmt ja so natürlich nicht. Und
ja.
Das war aber dann der Grund, gesagt hat, nee, wir müssen jetzt nochmal ein deutliches, also das war unsere Aufgabe als Redakteure natürlich auch, ja, ein deutliches Zeichen bringen, dass es selbstverständlich weitergeht. Und da war dann nicht nur der Auftakt der Simjala-Saga mit Namenlose Dämmerung, sondern auch, was halt stand, doch das Greifenopfer. So, und das Lustige ist, was halt das Greifenopfer quasi wie so ein Prequel für die Simjala-Saga ist. Und darauf nehmen wir jetzt auch ziemlich stark Bezug, was halt im dritten Band. Das wird also ganz wichtig sogar für die Handlung. Ich sag mal so, im Greifenopfer ist der Held, oder einer der beiden Helden, ist ein Fexgeweihter. Und auch wir haben ganz zufälligerweise eine Fexgeweihte jetzt
wo du es sagst.
Und mal sehen, vielleicht gibt es da ja Begegnungen.
Ja.
Mehr kann ich erstmal nicht sagen.
Abgesehen davon, dass Tom zwanghaft immer alle Handlungsstränge all seiner Werke miteinander verknüpfen muss, falls es noch nicht aufgefallen ist.
Ja, das bringt mich jetzt so ein bisschen in Aufruhr, weil ich ja dann auch das Greifenopfer vielleicht dann doch noch mal jetzt lesen muss, weil das ja eigentlich noch vorher und gibt's, ach, das ist ja alles.
Das hast du nicht gelesen. Du darfst an diesem Podcast teilnehmen, ohne das Greifenopfer gelesen zu haben. Olaf.
Ich habe mich so eingeschlichen hier.
Notwendig ist das natürlich nicht, aber es gibt ganz viele tolle Aha-Momente. Ja. Und zwar gab es auch einige Leser, denen das nach all den Jahren, was gar nicht mehr so bewusst war, wie stark quasi nicht Parallelen, aber wie stark die Elemente sind, weil tatsächlich zieht dort schon der Held der Handlung aus, um eigentlich etwas für Gräfin Nahindien Quellentanz, die ja quasi die Mentorin auch unserer jetzigen Figuren ist, was halt zu besorgen, was dann im Finale eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt. Also wer die Rollenspielabenteuer kennt, weiß natürlich, was es geht. Hier wollen wir aber erstmal nicht spoilern. So, und das war damals, das war ein großes Vergnügen, darauf irgendwie Bezug zu nehmen. Und dann bei der Gelegenheit stellte ich dann fest, was halt das tatsächlich, ich glaube, ich jetzt, was halt nächstes Jahr, oder ich jetzt kurz davor stehen, was halt den 30. Roman überhaupt hat, ihr zu schreiben. So, das heißt, das ist auch nächstes Jahr. Und ich bin mir noch nicht sicher, ob das... Ich schreibe jetzt noch so einen Mystery-Thriller und dann geht es dann wieder in den vierten Teil, was halt von der Simjala-Saga, in den Abschlussband, und ich weiß aber nicht genau, in welcher Reihenfolge die entstehen oder erscheinen werden. Also, und das heißt, was halt, also entweder wird dann was der Basilistenkönig, der 30. Roman oder der andere, zu dem ich mich aber erst später noch äußern werde. So, also insofern ist das jetzt 2026, 27, also auch für mich, was halt wie schon zwei entscheidende Jahre, wo sich so Kreise schließen.
Ja, auf jeden Fall herzlichen Glückwunsch, kann man, glaube ich, sagen, zu den 25 Jahren.
Auf jeden Fall.
Roundabout, ja. Die du da jetzt schon uns mit Geschichten erfreust.
Ja, wie gesagt, bei Lena geht es ja noch früher. Lena hat ja schon zwei, drei Romane, glaube ich, geschrieben, als das Greifenopfer rauskam. Ich glaube, zwei oder was, ne, oder?
Ja, ich hatte. Genau. Also mein erster Roman, ach Gott, ich glaube, der ist 1994 erschienen. Also, das, ich kann ja nicht gut rechnen, aber ich glaube, das habe ich die 30 Jahre schon hinter mir gelassen.
Und gewisse Bezüge gibt es da ja auch. Also, wir haben das schon, wir dürfen nicht vergessen, schon in Band 1, also Ruin der Elfen, zwei unserer Heldinnen blicken ja in ein schwarzes Auge und dort begegnet man, glaube ich, auch einer Figur, die man eigentlich aus einem deiner Romane kennt, Lena, oder?
Ja, na klar. Also ich habe in Band 1 der Simjala-Reihe jetzt referenziert auf meinen letzten Roman in der eigentlichen DSA-Roman-Reihe von damals, nämlich Die Nebelgeister. Also die Nebelgeister sind ja eigentlich eine Schmugglerbande in Havena. Havena hat ja viel Nebel und viele Schmuggler und auch viele Geister, weil eben diese Unterstadt mal von einer riesengroßen Welle untergespült worden ist. Also Teile der Stadt sind in einem großen Tsunami, der angeblich von den Göttern ausgelöst worden ist, untergegangen. Und ich habe zwei Handlungsebenen in dem Roman Die Nebelgeister. Und das eine ist eben diese Schmugglerebene und das andere ist die Vergangenheit, in der die Stadt untergeht. Und wenn ich die Zeit zurückdrehen könnte selber, dann würde ich jetzt das Finale noch ein bisschen dicker machen, weil das Finale da aufgebaut und dann ist das Finale irgendwie eine Dreiviertelseite lang. Das ist irgendwie war nicht mein bester Moment, das so kurz zu halten. Aber da taucht auch eine Figur auf, die damals im Untergang der Stadt, der Unterstadt von Havena, gestorben ist.
Und die kehrt jetzt zurück. Oh ja. Ja, das ist ja das Schöne, oder das, was wir ja auch an das schwarze Auge so mögen, dass die Abenteuer und auch die Romane, die dazu erschienen sind, ja auch vielfach Sachen aufgreifen und dass eine Geschichte kontinuierlich weiter erzählt wird und dass man da gut eintauchen kann. Und Simjala. Genau, obwohl das natürlich auf einer schon damals in Anführungszeichen erschienenen Abenteuerreihe basiert, dass man das nochmal machen kann. Man kann ja auch, wenn man die Bücher liest, man kann ja die Filerson-Saga lesen, man kann dann das Greifenopfer lesen, ja, und man kann dann auch die Simjala-Reihe lesen.
Da muss man ja grundsätzlich nochmal sagen. Ja. Tom, warte, ganz kurz. Ja. Das Tolle ist ja, alle, die jetzt, also so wie Olaf und alle ihr da draußen, die jetzt denken, oh, jetzt muss ich mich nochmal vorbereiten, es funktioniert ja auch andersrum. Lest ruhig erst Im Schatten Simjalas und dann überbrückt doch die Zeit, bis dann der vierte Band rauskommt, weil das dauert ja noch so lange.
Ja. Das ist auch schon wieder, Dennis.
Und lest einfach nochmal die ganzen anderen Sachen dazu. Da können wir auch nochmal eine Liste zusammenstellen, was noch so passende Romane wären. Und ich finde sowas nämlich auch immer ganz spannend, so Prequels quasi nochmal zu lesen und zu denken, Also, insofern, alles gut.
Tom, jetzt spätestens gehen wir in die in dieselben Gefilde der Mediengeschichte ein, wie die Marvel-Filme. Wenn Dennis und Olaf jetzt eine Prequel- und Tie-In machen, was muss man in welcher Reihenfolge lesen, dann haben wir es geschafft.
So, genau.
Star Wars, Episode 4, 5, 6, 1, 2, 3 und dann ist...
Das ist eigentlich auch also ein bisschen das, was, was Olaf irgendwie gerade sagte. Was ich auch an Aventurien aber so toll finde und schon immer toll gefunden habe, das ist halt auch einfach diese kontinuierliche Geschichtsschreibung, dass das, was publiziert wurde, ja auch Teil, größtenteils Teil der aventurischen Geschichte ist. Und ich finde es dann einfach immer charmant, was halt, wenn ich dann auch sehe, wenn ich jetzt selbst einen Roman lese oder manchmal auch Abenteuer verfolge, was halt, wenn einfach auch Bezug genommen wird auf ältere Geschichten, sag ich mal. Und das soll, finde ich, auch gerade, was halt für Romane halt wie gelten. Ich weiß ja natürlich auch sowas halt, was erschienen ist und was halt in der Publikationsgeschichte von DSA. So, wir haben natürlich auch einen relativ guten Überblick darüber, was halt, was die Fans mögen. Ja, dazu gehören natürlich dann zum Beispiel auch so Meisterfiguren und dergleichen. Und das sind natürlich Sachen, was halt, die wir auch jetzt in der Saga jetzt wie beherzigt haben, dass wir sowas natürlich irgendwie einbauen. Also jetzt gerade auch das hat so ein bisschen schon im zweiten Teil, wenn man so will, ein bisschen verstärkter eingesetzt, jetzt im dritten, was halt deutlich massiver, wo die Leser auch auf beliebte Meisterfiguren was halt wie treffen, die ein bisschen unerwartet halt wie tatsächlich kommen, aber dann im Nachhinein was halt, oh ja, da ergeben sie wirklich Sinn. So, und aber das, da wollen wir jetzt nicht spoilern, was halt, aber das wird gerade, ich sag mal, so ein Umfeld wie die Gareth zum Beispiel oder überhaupt Metropolen oder das Mittelreich überhaupt, was halt, liegt natürlich nah an, was halt, dass man da auch genau mit solchen erzählerischen Momenten wie arbeiten kann. Ne?
Ja, man findet sich da als Spieler dann auch wieder, nicht? Und das ist ja, also man weiß, oh, da habe ich schon mal gespielt und dann vielleicht, man kann ja auch dann auch was einbauen, vielleicht in seine eigenen Kampagnen oder in seine eigenen Abenteuer. Da gibt's viele Ideen.
Exakt, genau.
Ja, eine Frage, um jetzt mal wieder so ein bisschen auch auf das aktuelle Buch, auf den dunklen Brunnen zurückzukommen. Ihr habt ja schon gesagt, dass ihr die Figuren, also dass jeder so seine Figuren hat, die er, wo er dann so die Handlungsstränge schreibt. Das wechselt ja auch mal, ne? Ist das richtig? Also, dass ihr vertrauensvoll eine Figur oder Figuren an den anderen dann übergebt. Wer hat denn nun wen geschrieben im dritten Band?
Also, ich hab vertrauensvoll wie geprägt in Toms wunderbare Hände gegeben.
Wie schwer ist dir das gefallen, Lena?
Schon ein bisschen, weil ich halt doch eine andere Art habe, Figuren zu schreiben als Tom. Also ich glaube, Tom schreibt mehr handlungsorientiert, ich schreibe mehr charakterzentriert. Das ist in beide Richtungen gut wie schlecht. Ne? Wir müssen uns dann da gegenseitig auch manchmal wieder so ein bisschen einfädeln gegenseitig. Und das ist schon so ein bisschen, als wenn man sein Baby übergibt. Aber auf der anderen Seite durfte ich ja schon in Band 2 Franja übernehmen von Tom und in Band 3 dann auch noch Lindion dazu nehmen. Wobei Lindion charmant und ein bisschen einfacher zu schreiben ist, weil...
Ist auch simpler.
Der ist halt nicht so super komplex.
Der arme Lindion.
Man darf auch ein bisschen auf den Grund hacken, dass er nicht so super komplex ist.
Tatsächlich ist auch so ein Stück weit, also ich sehe das gar nicht so immer, ich spreche eigentlich immer von unseren Figuren. Natürlich liegt es nah an, was halt, das wäre, wenn man das zusammen einen Roman schreibt, dass man irgendwann mit Figuren startet. Ja, und wir haben uns aber am Anfang, haben wir uns genau überlegt, was halt, welche Figuren haben wir überhaupt in unserer Saga? Über welche Perspektiven wollen wir, oder mit welcher Perspektiven wollen wir den Roman noch erzählen? Wir sind dabei bei 5 irgendwie gelandet. So, es gibt ja mehr Figuren, aber es gibt ja welche Figuren, was halt, die ganz bewusst nicht in der Ego-Perspektive und was halt wie gezeigt werden. Auch um Überraschungen zu ermöglichen, die du aus einer Ich-Perspektive, nicht Ich-Perspektive, aber aus der Perspektive einer Figur so gar nicht bringen könntest.
Das sehe ich selbst.
Ja, so, und da war es so, was halt, wie das, wie auch anders als zum Beispiel bei der Filiasson-Saga, nicht etwa zwei Bootsmannschaften halt oder Schiffsmannschaften halt wir haben, ja, die immer getrennt sind. Das macht es natürlich auch leichter zu schreiben, sondern wir haben die Herausforderung gehabt, dass sich die Figuren immer wieder durchmixen. Und insofern war es natürlich für uns eine schriftstellerische Herausforderung, jetzt zu sagen, okay, sich so einzufühlen in die Figur, dass die wieder gleich bleibt. So, und das ist aber, da groovt man sich schnell rein. Und natürlich hast du immer meine Kollegin oder Lena dann ihren Kollegen, der natürlich auch nochmal rübergeht und dann mal sagt, was hat, ich glaube, hier würde die Figur was anderes sagen oder vielleicht anders handelt. Aber das ist dann nach zwei Kapiteln hat man sich eingegroovt und was halt wie. Und wie gesagt, wir gehen ja über alle Texte, gehen wir zu zweit rüber. Ja, ist ja nicht so etwas, dass wir den Kollegen dann irgendwie plötzlich mit 250 Seiten überraschen und am nächsten Tag muss es zum Verlag. Ist ja unser gemeinsames Buch oder unsere gemeinsamen Bücher. So, und natürlich gehen wir über alles irgendwie rüber, bis alles stimmt. Auch so Anschlussgeschichten. Ich weiß zum Beispiel jetzt in diesem Roman, da war so eine, was heißt lustige Sachen, was halt, wo ich dann irgendwann einen Dialog wie fand, was halt, wo zum Beispiel Franja die Gräfin bat und was halt wie Wulf hat, etwas auszurichten. Ja, das wusste ich zu dem Zeitpunkt aber noch nicht, als ich die Szene schrieb, als Nahinder Quellentanz und Wulf hat zusammenkam. Das habe ich dann später mir natürlich eingeführt und habe darauf Bezug genommen. Genauso auch Lena umgekehrt. Also insofern, was halt, das ist ein Guss nachher. Ja, so und aber wir haben, glaube ich, ab Ende, wenn ich das jetzt richtig sehe, wird es wohl so sein im vierten Band, dass überhaupt nur zwei Figuren aus unserem Ensemble bis zum Schluss in einer erzählerischen Hand geblieben sind. Alle anderen Figuren werden durchgetauscht.
Und ja, ich kann jetzt schon bestätigen, dass das nicht so ist, dass die Figur plötzlich anders wirkt, obwohl sie von wem anders geschrieben wird. Ich finde es eigentlich auch, eigentlich ist es total folgerichtig, dass ihr das so macht, weil diese Figuren haben ja eine Entwicklung und sie erleben ganz unterschiedliche Dinge und kommen in andere Situationen hinein. Und dann ist es auch mal nicht schlecht, so einen anderen, vielleicht auch mal einen anderen Ansatz zu finden, gerade in dem Moment für die Figur. Und insofern, also für mich wirkt das schon sehr passend. Es macht aber durchaus jetzt, wo Tom das auch gesagt hat, dass er Fieke Precht geschrieben hat, machen so ein paar Dinge im Nachhinein auch Sinn. Mehr sage ich nicht, aber
die Figuren, also ich find, das die passt Figuren, ganz gut. Genau, die Figuren werden natürlich dadurch auch komplexer oder ja, irgendwie, sie werden mehr ausgefüllt, also sie werden nahbarer, man lernt viel mehr von den Figuren kennen. Weil ihr da ja beide dann immer so ein bisschen noch was reinbringt und das ist schon.
Aber das passiert natürlich immer in Absprache, ne? Also es ist ja nicht
so, natürlich.
Schreibt das halt und dann, aber tatsächlich ist so, es hilft uns natürlich auch im Laufe der Arbeit, der Schreibarbeit, sich wirklich in alle Figuren gleichermaßen reinzufühlen. Ja, weil jeder hatte jede Figur oder fast jede Figur auch schon mal am Wickel gehabt. Mhm. So, das ist schriftstellerisch natürlich eine gewisse Herausforderung, weil jeder von uns Autoren hat natürlich gewisse Manierismen und so weiter, ja, so, aber manchmal auch so wiedererkennenswerte, also mir ist zum Beispiel, war so lustig, da meinte ich dann immer zu Lena, ist dir aufgefallen, dass du immer von Wieke Precht schreibst, während ja eigentlich alle anderen Figuren immer was halt nur mit Vornamen gelistet sind, also aus am Anfang, wenn man sie vorstellt oder sie angesprochen werden, aber so im Fließtext, und sagt, das ist auf jeden Fall etwas, was ich aufgreife, weil das ein ganz markanter Punkt ist aus den Kapiteln von Wieke. Ja, so. Ich habe das jetzt nicht inflationär gemacht, das hatte Lena ja auch nicht gemacht, aber es taucht immer wieder auf, aber explizit bei dieser Figur. Und ich glaube, wenn das zum Beispiel rausgefallen wäre, irgendwie unterbewusst hätte man sich ja vielleicht dann doch gemerkt. Ne? Also, was ein lustiges Ding. Also, wie, weiß ich, ob das, Lena, wie ging es dir mit Franja? Das war ja die erste Figur, die wir schon im zweiten Band ausgetauscht hatten.
Ja, also ich war sehr beeindruckt von der Art und Weise, wie du Wieke im ersten Band eingeführt hast, weil das so eine Sherlock Holmes Szene ist, wo Wulfhard und Wieke sich ja gegenseitig dekonstruieren im Endeffekt, ne? Also die schauen sich ja komplett.
Und du meinst Franja, ne? Genau.
Franja und Wulfhard,
ja.
Genau.
Ja.
Entschuldigung. Und sowas Ähnliches wollte ich eben auch, also ich wollte Franja nicht zu tump rüberkommen lassen, weil Franja ist unsere Intelligenz ja im Endeffekt. Also sie ist die Schlaue, die alle Fäden zusammenführt ne? Und Wulf hat dann im anderen Handlungsstrang. Und deswegen habe ich auch dann diese Kennenlernszene zwischen Wieke, Aiwin und Franja, da hat sie dann auch die anderen sehr klar durchschaut, in, auch an bestimmten Dingen sofort auf tatsächlich Geschehene oder auf Beziehungen geschlossen und so weiter, dass eben genau dieser Aspekt wiederholt wird, dass sie einfach die Fakten ihrer Umgebung liest und die richtigen Schlüsse draus zieht. Aber es gab zum Beispiel auch so Unvorhergesehenheiten, die der jeweils andere oder die jeweils andere eben in den Roman geschrieben hat, die dann für so Seitenschläge gesorgt haben. Also zum Beispiel Franja, das stand schon ganz lange fest. Franja war ja eine gescheiterte Magierin. Sie war mal an der Magierakademie zu Punin, der höchsten, theoretischsten Magierakademie, und ist wieder runtergeflogen. Das wussten wir im ersten Roman von Tom geschildert. Ich habe Franja dann für den zweiten nach Punin reingeholt. Und es war klar, dass Franja dort ihre Vergangenheit konfrontieren musste und dass sie eben auch ihre alte Akademie konfrontieren musste. Und das war so intuitiv, dass ich wirklich gesagt habe, sie rödelt sich total auf in ihrem Jahrmarktszauberer, in ein bisschen albernen Robe, mit dem spitzen Hut, wie man sich das so vorstellt. Und dann marschiert sie irgendwie mit gestelltem Ego auf die Tür der Akademie zu, um da reinzugehen, und kriegt's nicht hin, sondern biegt vorher wieder ab und traut sich nicht, ja, so. Und das war so menschlich, und ich habe hinterher habe ich geschildert bekommen, dass das die Szene war, die Franja dann wirklich den Leuten unfassbar nahe gebracht hat, weil sie da eben einfach den Schwanz eingezogen hat.
Da kann ich mich anschließen, das hat sie auch für mich sehr sehr, also ich fand das, ich habe mich da so ein bisschen auch drin wiedergefunden, also weil wir haben alle diese Dinge vielleicht in unserer Vergangenheit, wo mal irgendwas schiefgelaufen ist und so, wo wir dann auch nicht gerne vielleicht mit konfrontiert werden, und wenn es dann sein muss, und in dem Fall ist es ja so, dass das ja, ich meine, sie möchte es ja auch nicht so gerne und sie versucht sich da ja auch so ein bisschen gegen zu wehren, aber es wird eben gesagt, naja, es macht schon Sinn, wenn du da eben, ne, dich daran jetzt beteiligst, und das fand ich auch sehr, sehr, sehr gut. Ja, das habe ich sehr genossen. Das hat sie sehr sympathisch gemacht. Ist sowieso eine tolle Figur. Also eigentlich auch Lindion ist eine tolle Figur.
Ich mag sie
aber
auch
sehr. Ja, definitiv.
Und Tom umgekehrt hat dann eben meine Idee mit diesem, ne, die, ich sag nur, Wiekes Geisteszustand am Ende von Roman 2 ist ja nicht ganz der Beste. Und Tom hat dann diesen Ball aufgenommen und weitergespielt in die wirklich bestmögliche Richtung. Ich glaube tatsächlich, ich hätte das nicht ganz so über Bande und elegant hin und her gespielt, wie Tom das jetzt gemacht hat. Und da hat die Figur auch einfach nochmal frischen Wind durch den anderen Autor bekommen, finde ich.
Ja. Ich glaube, es war auch wichtig, was hat, das waren so, wir haben aber die, sag mal, grundsätzlich, wie sich die Figuren entwickeln sollten, das haben wir ja vorher schon abgestimmt. So, und da ist natürlich auch so ein bisschen, man muss immer die Fallhöhe der Figuren, was halt die bedenken. Und das war jetzt beispielsweise bei Wieke war es so, die war schon am Anfang, das ist ja auch allen Lesern aufgefallen, die war schon manchmal so ein bisschen grenzwertig in ihren Handlungen, ja, die hat auch schon mal Leute umgebracht gehabt und so weiter. So, und das ist aber natürlich auch im Rahmen der ganzen Saga, der gesamten Geschichte, ist es für sie aber auch wichtig, was halt, sagen wir mal, da, wo sie vielleicht nicht ganz so fexgemäß agiert hat, das auch wieder zu korrigieren und auch klar zu machen, gerade als eine Geweihte, also eine Priesterin dieses Gottes, was halt schaut dein Gott ganz stark auf dich. So, und das waren aber, grundsätzlich waren das aber alle schon angelegt, aber tatsächlich so Sachen wie zum Beispiel diese Dinge, die beim Schreiben passieren, zum Beispiel was die Folgen zum Beispiel, die Lena ja angestupst hat, was hat den Blick in das schwarze Auge zum Beispiel. Das sind Sachen, die hatten ja anfangs schon noch nicht so geplant gehabt. Wir wussten, solche Dinge werden passieren, aber da lässt man sich so ein bisschen auch von seinem Gefühl halt wieder treiben. Das war das Idealste, was uns passieren konnte. Ja. Ne?
Ich würde gerne mal kurz reingehen, wo wir über Wieke Precht sprechen und Leute, die ums Leben kommen. Da muss ich an eine ganz bestimmte Situation denken, und da habe ich mich sehr sehr gefreut auch, wie das so ausformuliert wurde, bis ins kleinste Detail. Und das würde mich dann an der Stelle, möchte ich den Ball mal zurückspielen und möchte mal fragen, liebe Lena, lieber Tom, was sind denn eigentlich eure Sternzeichen? Und damit möchte ich jetzt einfach nicht mehr spoilern, aber sagt ruhig mal, was sind denn eure Sternzeichen eigentlich?
Die echten?
Ja.
Ja, ich bin eine Waage.
Ah. Ich bin ein Stier.
Boah, ein Schwager. Das heißt, wir sind beide Venus-Sternzeichen.
Stimmt, du hast recht. Ja, ja, ja.
Also falls das was zu bedeuten hat.
Ja, was sagt das für die Geschichte? Wir werden es herausfinden.
Ja.
Aber was mir tatsächlich aufgefallen ist, jetzt auch wieder in dem dritten Roman, das war im zweiten auch schon so, dass ihr noch mehr verschiedene, also von meinem Gefühl her viele verschiedene Genres anspielt. Also es ist durchaus auch hier wieder, es ist nicht nur High Fantasy, ne? Also wenn man hier Aventurien denkt, wenn man das Cover sieht, ich meine, so, ne? Das ist nicht nur High Fantasy, da ist Horror drin. Also ich hatte so Cthulhu-Vibes zwischendurch mal, irgendwo bei einem Wasserschloss. Da sind so Exorzisten-Dinger drin. Albtraum ist ein Thema. Aber es ist auch, finde ich, also es finde ich wieder ganz, also ganz viele tolle, dann so mystische Dinge drin, gerade wenn es um die Elfen geht, und verträumte Situationen drin. Und es sind aber auch so Sachen drin, wo ich mich gefragt habe, und das, jetzt komme ich zu meiner Frage. Habt ihr da aktuelle Bezüge reingenommen? Nämlich, wenn zum Beispiel jemand von Halbmenschen oder Halbelfen spricht oder wenn jemand auf Bandstrahler trifft, die auch nicht nur positiv dargestellt werden, zu Recht. Habt ihr da vielleicht auch das ein oder andere an aktuellen Bezügen reingenommen?
Ja, na klar. Also immer. Ich sag immer, ich schreibe Unterhaltung, aber ich möchte in meinen Romanen schon auch eine Bedeutungsebene mitführen, die über die schlichte Unterhaltung hinausgeht. Und das sind natürlich Anklänge an realweltlichen Rassismus, die man lesen kann oder auch nicht. Mhm. Aber es war uns wichtig, und das war uns von Anfang an wichtig, ne, mit einem Halbelf und einem Halborg im Gespann, dass dieses Thema auf jeden Fall seine Plattform bekommt, damit man eben, damit das nicht nur so ein bisschen Verzierung für eine Figur ist, sondern dass man das Thema dann auch an der Stelle ein bisschen andiskutiert, weil auch in Aventurien ist eben nicht immer alles nur eitel Sonnenschein.
Nee, auf gar keinen Fall, ne? Also das war nachher ja auch so was, diese Konfrontation, wie man sich selbst manchmal auch etwas vormacht, ne? So gerade bei Lindion, was halt der noch so im ersten Band, was halt wie ganz selbstsicher ist, was halt, ne, so, aber eigentlich der sehr unter der Ausgrenzung halt wie leidet. So, und dann das nochmal so ein bisschen zu fokussieren, also dann auf Alriken, was halt wie stößt, als Halb-Ork und was halt wie, der es noch quasi noch schlimmer erwischt hat, das war, selbstverständlich gibt es da ganz aktuelle Bezüge. Ja, so, das ist also genau, was Lena sagte, was halt, das ist ja nicht nur reiner Eskapismus, was halt eine Fantasy-Erzählung, was halt, die selbstverständlich, was halt, lässt man seine Eindrücke, die jetzt auch gerade in den letzten Jahren, was halt auf uns als Autoren gewirkt haben, natürlich auch irgendwie einfließen, logisch.
Ja. Und ich finde, tatsächlich ist es weit entfernt von, und das meine ich jetzt auch nicht böse, aber von, ich sag mal, DSA 1 und Co., von so Stereotypen, sondern es ist ganz viel schwarz-weiß, ne? Also jetzt auch, egal welche Fraktion man nimmt, es gibt sehr viele Zwischentöne immer, sehr viele Grautöne. Mhm. Also es ist nicht nur schwarz-weiß, sondern es gibt sehr viele Grautöne, so. Mhm. Und das finde ich tatsächlich, finde ich auch sehr gelungen. Muss ich sagen. Also,
wenn ich ein Geheimnis verraten darf, eine Szene habe ich leider in den Roman einfach platztechnisch nicht mehr unterbekommen, die ich wünschte, dass ich sie noch drin hatte. Ich wollte eigentlich Franja und Lindion im Nebelmoor von Orks überfallen lassen.
Da schlägt das alte DSA-Herz natürlich auch schon wieder höher. Nebelmoor, Orks, genau, Finsterkamm.
Abenteuer wirklich so passiert, dass eben Orks im Nebelmoor die Helden überfallen. Also es wäre auch eine schöne Reminiszenz an die alten Szenarien.
Ja.
Und zweitens, schildern wir ja mit Alrik sozusagen die negative Seite des Rassismus und auch die negative Seite des als Halborg eben in eine menschliche Gesellschaft eben nicht integriert zu sein. Und umgekehrt hätte man daran dann auch schildern können, woher kommt denn eigentlich dieser Stereotyp?
Ja.
Woher kommt das Klischee? Also es wäre dann nochmal, glaube ich, ein bisschen ambivalenter geworden.
Ja.
Weil es gibt ja die Orks, die im Wald sitzen und Leute.
Ja, es wäre sogar, ein Bezug zur ganz aktuellen Einsteigerbox für DSA, das Geheimnis des Drachenritters, die spielt in der Grafschaft Heldentrutz, also da oben so südlich des Nebel oder südwestlich des Nebelmoors, links ist der Finsterkamm, dahinter sind die bösen Orks und so. Ja, da sind die Helden, die neuen Helden schon sehr früh mit dem Thema konfrontiert. Also ich hätte das genossen, aber ich habe es auch so genossen ohne diese Szene
natürlich. Es hat natürlich auch dramaturgisch, hat das selbstverständlich auch, dass es jetzt nicht nur, dass wir da quasi so eine, weiß nicht, bös ausgedrückte Piepshow und was halt die abziehen, das hat natürlich dramaturgisch auch Auswirkungen. Ne? Also wie, das war auch schon damals ja in der Kampagne, die wir geschrieben haben. Eigentlich ist die Semjala-Kampagne auch nochmal eine zentrale Kampagne, wo die Göttin Travia eine ganz wichtige Rolle spielt. Und Travia, die ja letztendlich auch so eine Familiengottheit ist, sowas halt, ist da sehr, sehr wichtig. Und das ist, das werden wir abbilden, haben wir ja schon teils abgebildet, unter anderem mit Alrik. Das wird sich niederschlagen, was halt wie bei Lindion später. Und es wird zu einer wichtigen Szene auch im Band 4 führen, also auch die Opfer, die es bisher gegeben hat, was halt wie die, das ist also alles nicht einfach nur so geschehen, sondern das hat alles seinen tieferen Sinn.
Ja, wunderbar. Ja, schönen Dank für diesen Einblick. Ihr habt ja schon vorhin angerissen, dass es ja auch ein Gewinnspiel gab, ein Fan-Gewinnspiel zum Dunklen Brunnen. Fans konnten dabei eigene Helden einreichen. Und da interessiert uns natürlich ganz brennend mal so ein paar Informationen dazu. Wie viele Einsendungen gab es? Wurdet ihr überschwemmt von Einsendungen? Und wie war denn da so der Auswahlprozess, wo ihr letztendlich dann, ihr habt ja ein paar ausgewählt, nicht? Wie ist das da so abgelaufen? Also waren das schon alle Einsendungen oder gab es da noch viel mehr? Oder vielleicht hat ja auch irgendwas nicht gepasst, wo ihr gesagt habt, Mensch, das ist eigentlich ganz vielleicht, cool, aber das müssen wir leider ablehnen.
Um die Geschichte dieser Entscheidung, was halt das überhaupt zu machen, nochmal kurz zu skizzieren. Ja. Im allerersten Band, da war es so, was halt das. Ein Freund von uns, der zieht mit dem Mittelaltermarkt. Also er hat einen Schankstand, einen Weinstand, stand, was halt, und zieht einen Mittelaltermarkt, was halt wie rum, das Magister Flux. So, und den, der taucht im ersten Band auf. So, aber in so einer kurzen Rolle, und zwar tatsächlich in der Baronie Falkenwind. So, und dann haben wir eine weitere Freundin, die für uns netterweise was hat immer so erste Testleserin hat gemacht und auch immer ihre Eindrücke und sowas hat die sofort serviert, ob etwas gut gelungen ist oder nicht gut gelungen ist und so weiter, also irgendwie im 80-Seiten-Modus halt so, und sie meinte, ah, oh Mensch, ich würde auch so gerne im Roman auftauchen. So, und die gute Wiebke, die ist als Wiegberta, Maga Wiegberta Beira im zweiten Band verewigt worden, die hat so eine etwas größere Rolle halt gekriegt. Und dann kam daraus die Idee, wie gesagt, Mensch, aber darüber wird sich doch wahrscheinlich auch wirklich viele Fans irgendwie freuen. Und so haben wir dann diesen Aufruf gestartet. Ja, was waren es? 30, glaube ich, ungefähr, ne? Also die ernst zu nehmen waren. Es gab dann noch viele, viele Zusagen, wo dann nichts gekommen ist, wo wir uns auch gedacht hätten, okay, also das sind natürlich dann auch Leute, was halt, die wir durchaus persönlich durch Cons kennen und so weiter, die dann aber doch nichts eingereicht hatten. Und die Einreichung, die Einsendung selbst waren in einem unterschiedlichen Ausarbeitungszustand. Da gab es also wirklich Einsendungen, was mehrseitig mit Fotos und Bildern und allen drum und dran. Und dann gab es also wirklich ganz kurze Geschichten. Und ich glaube, so ganz allgemein war es so, das heißt, also diejenigen, die sich am meisten Mühe gegeben haben, die schauen wir uns vorrangig irgendwie an. Ja, und da waren wirklich also fette Einsendungen halt dabei. Ja, und dann, ob der Auswahlprozess, wer reinkam, also wir hatten es ursprünglich mal vorgestellt, ja, so, wir nehmen so 2, 3. Und dann waren es aber doch so viele, die so toll waren.
Und so gut passten.
Ja, also ich erinnere mich noch, was die Einsendung einer Leserin, die eine Figur einreichte, die Begleiterin bei einem Wagenzug ist. Guckten Lena und ich uns so an und sagten so, hallo, wir haben einen Wagenzug. Was heißt,
im dritten Herzlich Teil. Willkommen.
Willkommen, ja, Lena, die wirst du übernehmen. Ja, so.
Ja, genau, die brauchte ich dann ganz dringend. Genau. Weil
so, und die anderen waren dann auch so, das waren, es hat sich so unglaublich viel gefügt. Heldenfiguren dabei, die man gar nicht als klassische Helden verstehen konnte, sondern die eigentlich was halt eher als Antagonisten zu gebrauchen waren. Und aber auch das konnten wir gebrauchen. Und nachher, ich glaube, es war so bereichernd, es war so toll, dass wir uns dann, ich glaube, insgesamt für 11 Figuren entschieden haben. Auch manchmal, also, die tauchen zum Teil auch in ganz klassischen Abenteurergruppen halt irgendwie auf. Ja, weiß nicht, also das war so ein harmonischer Prozess und ich würde im Nachhinein sogar sagen, das hat den jetzt auch den dritten Band sogar noch aventurischer gemacht, weil man kriegt hinter all diesen Figuren schimmert immer durch, oh, da steckt selbst noch mal eine große Vergangenheit oder ein großer Hintergrund und es hat Spaß gemacht. Also wie gesagt, ja. Es sind 11 Figuren, die wir eingearbeitet haben, aber es sind, wir konnten einfach nicht alle nehmen, ja. Manchmal hat es sich auch ein bisschen gedoppelt, also ich weiß noch, da gab es noch eine Söldnerfigur, wo ich dachte, ah, vielleicht kriege ich die noch irgendwie hin in Almada, aber das wäre hätte zu einer zu großen Verrenkung geführt, was halt, um die wirklich glaubwürdig einzubauen, weil, das dürft ihr auch nicht vergessen, wir haben natürlich jede dieser Einbettungen haben wir natürlich auch mit den entsprechenden Einsendern abgestimmt. Das heißt also, die haben immer die Texte zugeschickt bekommen, konnten nochmal rübergehen und auch sagen, ah, meine Figur würde lieber das und das sagen und solche Geschichten.
Okay, wow.
Ja, ja, natürlich. Okay, also, ja. Die sollten sich wiederfinden und die waren, ich glaube, alle ziemlich begeistert.
Ja, das würde jetzt auch mal eine Frage beantworten.
Ja. Wir werden ihnen gerecht.
Ja, das ist schön. Ja, das beantwortet auch so ein bisschen noch meine Frage, die ich auch noch stellen wollte, wie viel Einfluss das auf die Story hatte. Also ihr habt euch da schon, ihr habt die schon versucht, auch gemeinsam mit den Einsendern einzubauen. Natürlich habt ihr da natürlich wahrscheinlich nichts von eurer Grundstory irgendwie völlig über den Haufen geschmissen, wahrscheinlich. Aber oder gab's da auch, oder habt ihr da auch so größere Anpassungen dann vorgenommen, weil er gesagt hat, Mensch, das war eine gute Idee, da können wir jetzt noch so einen kleinen Schlenker machen in der Handlung, weil das passt so wunderbar, oder?
Also bei mir war es hauptsächlich, also erstens, es gab wahnsinnig viele Boron-affine Einsendungen.
Ja, oh, stimmt. Okay. Ja, überraschend.
Die wir auch einige gebrauchen konnten und es haben ja auch einige da reingeschafft. Mhm. Und die bei mir waren es dann Figuren, zum Beispiel in dem Wagenzug, da hätte ich Figuren ausgestalten müssen und hatte so schlussendlich einen tiefen Pool an Figuren, die auch ein bisschen eigensinnig sind, die eine Tiefe haben, wie Tom sagte, die man reinnehmen kann und die dann eben eine Rolle gespielt hätten, die sonst irgendwelche namenlosen und vielleicht nicht ganz so gut entwickelten NSC gekriegt hätten. Und schlussendlich gab es auch noch einen Golgariten, der dann eben später in der Iwin-Szene mit dem Sarg, mehr sage ich nicht, tatsächlich ist auch ein Spielercharakter. Das heißt, die übernehmen so Rollen, die angefallen wären und passten, bei manchen muss man sagen, die passten wirklich wie die Faust aufs Auge.
Ja, ja, ja. Also es war genau wie Lena sagt, bei den Parts, die ich geschrieben habe, habe ich natürlich auch, wir haben erst die Handlung natürlich gehabt, dann haben wir geguckt, was halt, wie wir sie einbauen können und dann haben diese Figuren teilweise auch Positionen ausgefüllt, was halt, für die wir uns sonst hätten eigene Figuren überlegen müssen. Und das war eher so die Herausforderung, die Tiefe dieser Figuren durchblitzen zu lassen. Ja, also zum Beispiel, wir haben tatsächlich sehr viele Boron-nahe Figuren, Golgariten und auch Priester und sowas hatten die gehabt, wo wir uns dann auch so ein bisschen auch sagen mussten, okay, welche gefällt uns jetzt quasi davon am besten? So, und aber das sind, das hat auch hat verdammt viel Spaß gemacht. Ja, also es hat auch Schlenker gegeben, so ist es nicht, ja, die dann also irgendwie, dem man was demonstrieren konnte, was halt wie, aber in der Regel so, ich würde mal sagen, 70-80% davon haben wir genau dort eingebaut, wo wir sie gut gebrauchen konnten.
Um Bill und Ted zu zitieren aus dem gleichnamigen Film, bunt ist Aventurien und granatenstark. Das zeigt das mal wieder.
Granatapfelstark.
Granatapfelstark, genau. Sehr schön. Das hat auf jeden Fall, finde ich, ganz, ganz tolle Idee und viel Freude auch beim Lesen gemacht, immer zu gucken, wer passt jetzt da, wo kommen die her und auch so ein bisschen zu überlegen, wer da noch so es mit reingeschafft hat. Wir haben es schon.
Dazu kann man nur raten, wir haben sie im Vorwort. Oder
ja, genau. Wenn man das
aufgelistet, genau. Da mal reinzuschauen und dann mal zu überlegen, ist das jetzt was halt eine Heldenfigur von einem Spieler oder ist das tatsächlich eine Figur, die einfach nur so aus der Saga stammt, was halt einfach vorne nochmal gegenchecken.
Also, ja, das macht Spaß. Genau. Ja. Wir haben es ja schon angekündigt, wir müssen einen ganz kurzen Blick auch zurückwerfen auf Band 2. Das ist ein schmerzhafter Blick, sage ich gleich jetzt. Und jetzt kommen Spoiler. Ihr habt
nochmal Spoiler.
Ja. Ihr beide habt euch für aus unserer Sicht oder ja, sage ich jetzt mal aus unserer Sicht, Olaf, für drei krasse Entscheidungen getroffen. Es sind nämlich drei Figuren, haben es nicht in den dritten Band geschafft. Die sind gestorben.
Drei?
Drei?
Naja, sagen wir, einer ist vielleicht jetzt keine Hauptfigur mit Leif Katlasson. Mhm. Aber trotzdem fand ich sein Ableben schon krass an der Stelle. Mhm. Aber wir müssen vor allen Dingen über Alrik sprechen. Also, und die Veränderung von Fike, so.
Mhm. Also nicht drei gestorben. Eigentlich hat Fike es auch nicht in Band 3 geschafft.
zumindest nicht in ihrer ursprünglichen Form.
Zumindest nicht in der Form, genau. Was waren da eure Überlegungen? Habt ihr gesagt, wir müssen sowas auf jeden Fall einbauen, damit es, sag ich mal, damit man das auch spürt, dass das hier eben kein Kindergeburtstag ist, sondern da geht es um was? Mhm. Oder hat sich das aus der Story heraus einfach so ergeben? War das also, so natürlich, Lena?
Da kann ich mal mit dem Leichten anfangen, nämlich mit Leif Katlasson.
Ja.
Entschuldigung. Also Leif Katlasson, das war eine Vereinbarung mit Bernhard Henn. Mhm. Ich hatte Bernhard gefragt, ob ich eine seiner Figuren aus der Filiason-Kampagne nehmen kann, um die Anknüpfung zu machen. Mhm. Also auch um den Staffelstab reinzutragen und auch die Backstory von dem Vater von Aiwin, also Bären dem Blender, besser aufarbeiten zu können. Und auch, ich brauchte eben auch einen Gesprächspartner für Aiwin auf der Reise von Torval nach Havena. Mhm. Und da haben wir ein bisschen hin und her überlegt und ich habe mich schlussendlich für Leif Katlasson entschieden. Und der wurde dann in Band 1 ein bisschen arg zum Antagonisten. Und das habe ich Bernhard dann irgendwann gestanden. Und er sagte, Mensch, das wäre total hübsch. Ich mag die Figur und sie liegt mir so sehr am Herzen. Es wäre total schön, du könntest ihr in Band 2 so noch dem Ganzen einen positiven Twist geben und erklären, warum er das so gemacht hat. Weil eigentlich ist der Live schon ein guter. So. Und dann habe ich dem natürlich Rechnung getragen und habe dann die Gründe erklärt, warum Leif das macht und warum er eigentlich tatsächlich auf seine etwas widersinnige Art und Weise nur das Beste für seinen tollen Freund Beyond den Blender wollte. Und gleichzeitig hat Bernhard mir dann auch gestattet, ihn dort quasi abzuservieren und für das Ganze dann auch eben den finalen Preis zahlen zu lassen. Und das sind aber natürlich, wie du schon richtig sagtest, Dennis, man nennt es Stellvertretertode in der Literatur. Das heißt, es sterben Leute, um zu verdeutlichen, das ist kein Kindergeburtstag hier, sondern hier geht's echt zur Sache. Und es ist nur Zufall, dass es unsere großen Helden noch nicht getroffen hat. So, und jetzt gebe ich zum Tod von einer Figur zu Tom rüber.
Ja, tatsächlich, das, was Lena gerade schon sagte, was halt, ist kein Kindergeburtstag, das ist ja auch gerade so, was halt so viele Erzählungen leiden im Mittelteil. Ja, also im Mittelteil muss es ganz starke Elemente geben, was halt viele Kollegen haben vielleicht so den Anfang einer Geschichte, was halt wie im Auge und vielleicht auch noch das Ende so ein bisschen, was halt wie und dann. Also auf, wie gesagt, so eine alte Hollywood-Weisheit, was halt das, also Mittelteil, was halt die Geschichten, was halt leider manchmal so ein bisschen dünner werden. So, und hier war es natürlich auch wichtig, was halt klar zu machen, was halt, das ist kein Kindergeburtstag, ne? Also die Gegner, was halt, sind auch wie aktiv. Und da kommen wir jetzt auch gleich zur nächsten Figur, Alrik, die natürlich so verfasst war, dass sie natürlich berührt. Die aber auch, was halt wie eine erzählerische Funktion hat. Und zwar einfach in Verbindung, was halt Alrik diesmal mit seinem Bruder. Kriegt ja schon mit, was halt am ersten und zweiten Band, was halt, dass Wulfhard, sein Halbbruder, der ja dadurch entstanden ist, dass seine Mutter vergewaltigt wurde und auch letztlich auch daran irgendwie gestorben ist, dass er den nur so zähneknirschend akzeptiert. Und dabei ist er eigentlich ein Travia-Gläubiger. Ja, also der, wenn man sich jetzt das Pantheon wie anschaut, die zwölf Götter und was halt steht, Travia und was halt wie sehr, sehr weit oben bei ihm. So, und aber eigentlich verhält er sich nicht so. Ja, und das heißt, Familie, eigentlich, ne? Was halt benutzt er den, ja, der ist eigentlich ganz zufrieden, dass er da ist und ihn immer so ein bisschen auch so die Kastanien aus dem Feuer halt wie holt. Aber auch im Zuge auf das, worauf wir im Finale halt die zusteuern, was halt wie was ganz wichtig, nochmal klar zu machen, was halt wie das selbstverständlich auch sein Halbbruder, ein Halborg, Familie ist. Mhm. Wie wichtig Familie ist und was halt wie für und später auch für den gesamten Plot. Und natürlich war es auch eine, war es bei ihm natürlich jetzt auch gerade nochmal so eine starke Szene auch klarzustellen, was hat das unsere Gegner nicht spaßen. Ja, dass also die nicht aus jeder Situation einfach heil halt wieder herauskommen. Gleichzeitig war Alrik natürlich auch nochmal eine tolle Projektionsfläche, was halt, um auch nochmal Lindjon auch nochmal darzustellen und seine Entwicklung bei in dieser ganzen Saga, weil das ist manchmal auch so ein bisschen so, manchmal sind Leser auch so ein bisschen ungeduldig, ne? Die lesen den ersten Band und stellen dann fest, was halt, ja, wo sind denn jetzt, ich sag mal, die großen Entwicklungen, was halt wie auch der Figuren, ja, so. Das läuft aber natürlich auch im Rahmen der gesamten Saga, ja. Das heißt, es gibt keine Figur bei uns, was halt die am Ende der dieses Vierteilers so rauskommt, wie sie mal gestartet ist. Und war, ich sag mal so, unsere dramaturgische Entscheidung, warum das mit Alrik so passiert ist, wie es mit ihm passiert ist, was halt wir spätestens im vierten Band dann auch begreifen. Ne? Aber ja, das war im Prinzip was halt wie, und es war natürlich klar, es musste auch ein erstes Opfer geben, um klarzumachen, dass es, wie gesagt, wie Dennis gerade schon gesagt hat, es ist hier kein Kindergeburtstag, ganz im Gegenteil. Übrigens prinzipiell, wie so eine Entscheidung, so hat man ja auch häufig, was halt, wir haben einen großen Plot, wir haben sehr potente Gegner, ja, und hier mit tatsächlich mit der Zunge des namenlosen Padona und was halt wie auch eigentlich eine Gegnerin, wo man sagen könnte, die kann ja mit all den Fingerschnipsen erledigen, wo jetzt auch gerade nochmal im dritten Band klar gemacht wird, was halt wie, was da im Hintergrund wie abgeht, ja, so, warum das bisher noch nicht passiert ist oder warum andere Dinge halt wie passieren, so, dass also wir wirklich potente Gegner haben, was halt mit denen nicht zu spaßen ist. No, das sind also das quasi sowas auch die Ereignisse im zweiten Band schon mal eine erste Hinwendung auch zum dritten Band und das natürlich dann wieder als Hinführung zum vierten Band, zum Finale.
Genau. Und genau. In der dritten Figur, also der Wandel von Wieke Precht am Ende von Band 2 auf 3, der kam einfach folgerichtig daraus, dass Wieke und Aiwin eben in Band 1 in das schwarze Auge geguckt haben, das in der Havinner Unterstadt steht. Und dieses Auge ist ja eigentlich ein touristischer Hotspot, muss man sagen. Auch wenn, also ja, jeder Spieler hat davon schon mal gelesen.
Ja.
Ganz viele Heldenrunden sind da schon mal als einzige Heldenrunde in diesen Turm reingeklettert und lebend wieder rausgekommen, weil es ist ja super unwahrscheinlich, dass man da als Heldenrunde reinsteigt und lebend wieder rauskommt.
Wird auch schon im allerersten Solo-Abenteuer im damaligen schwarzen Basisspiel, also das, das allererste, was man als DSA-Spieler spielt, da wird auch schon ein schwarzes Auge erwähnt. Ja.
Genau, und dieses schwarze Auge, das wird eben in der Havinner-Box schon, also in diesem Solo-Abenteuer in der Havinner-Box, wird es so mystisch aufgeladen, dass es im Endeffekt die Seelen der Toten, die in der großen Flut untergegangen sind, in sich aufgesogen hat. Mhm. Und es war folgerichtig, nachdem wir beschlossen hatten, dass dieses schwarze Auge stattfindet, dass man davon nicht einfach unbeeindruckt wieder weggehen darf. Das heißt, das musste knallharte Konsequenzen haben. Und ich wollte eben auch mal zeigen, liebe Leute, liebe Spieler, liebe Spielleiter, wenn ihr so ein Artefakt featuret, das so berühmt und anerzählt ist, dann macht was draus. Ja, zum Beispiel sowas, weil das eben so übermenschengroß inzwischen angelegt ist, dieses Artefakt, dass ich fand, da muss was nachbleiben und es muss so einen nachhaltigen Einfluss auf mindestens eine Figur haben. Und dann habe ich mich für Wieke entschieden, weil Aiwin so ein bisschen ja die Hauptfigur in meinem Strang war und das dann im Endeffekt und es auch besser zu Wieke passte. Ne? Das heißt, Aiwin konnte da an der Stelle stabil bleiben, konnte sich Sorgen um Wieke machen, die ja sowieso leicht skrupellose Tendenzen hatte vorher, die dann noch verstärkt worden sind. Und das gipfelt dann eben in dieser finalen Auseinandersetzung in den Katakomben von Punin.
Oh ja. Das dann hat auch ganz den Leser auch mitgenommen, also mich zumindest.
Ja. Also auch ganz lustig, was halt, weil, wie gesagt, wir haben ja jetzt nicht nur Romane geschrieben, wir haben ja auch Abenteuer geschrieben so, und das ist ja jetzt auch etwas, was jetzt im dritten Band, was halt bei Wieke, was halt stark behandelt wird. Und das war ganz lustig, als wir jetzt auch natürlich nochmal dann abgesprochen hatten, was ist denn jetzt eigentlich für eine konkrete Bedrohung? Ne? Was genau und was halt geschieht eigentlich gerade mit Wieke? Das war dann auch etwas, was halt, wo ich dann mir irgendwann wo ich dachte, Moment mal, was unglaublich gut dazu passt, was halt die ist, sind Dinge, die um die ein Abenteuer kreist, nämlich Schrei in der Nacht, damals in der ersten Garrett-Boxen, was halt mit einer Meisterfigur und was halt wie die, der wir im dritten Band wieder begegnen werden. Ja, so. Aber ich sag mal so, für Wieke wird es ja gut ausgehen, so ist ja nicht.
Ja, das hoffen wir alle. Ja.
Die stirbt ja nicht. Also.
Wenn wir dann schon bei Ausblicken sind, vielen Dank für die Erläuterung. Das beruhigt mich ja jetzt doch so ein bisschen. Alrik, das hat mich sehr getroffen. Und Wieke, da bin ich jetzt sehr gespannt, was aus ihr wird. Ich bin ja noch am Lesen und Live Cutler, so ein Stellvertreter tot. Er war ein bisschen entbehrlich.
Das ist ja tatsächlich
ein bisschen fies, weil es war auch eine schöne Figur. Und gerade diese Verbindung, auch gerade diese Verbindung eben zu dieser Vorgeschichte und so, das war natürlich toll.
Also wenn man ganz emotional und strategisch sprechen würde, dann würde man sagen, sie haben tatsächlich ihre Funktion im Szenario erfüllt.
Genau. Ja. Blicken wir noch ein wenig weiter nach vorne, so vielleicht auch schon mal so ein bisschen in Richtung Basiliskenkönig, keine Sorge. Nur eine Frage, die sich uns so stellte: Was ist schwieriger zu schreiben, ein Finale oder ein vorletzter Band?
Immer der vorletzte Band. Immer die Mitte. Ich hasse Mitten. Ich liebe Anfänge und ich liebe Enden. Am Anfang hat man eine Vision. Am Ende muss man eigentlich nur noch Fäden zusammenlegen. Und in der Mitte muss das leider alles Sinn ergeben.
Ja.
Ich bin da ein bisschen vorsichtiger, weil wir haben den letzten Band ja noch nicht geschrieben. Der steht uns ja erst noch bevor. So,
das stimmt.
Ich sag mal so, wir haben natürlich schon ziemlich konkrete Vorstellungen, die natürlich auch bis zu einem bestimmten Grad auch vorgegeben sind, weil wir uns natürlich, die Leser unserer vier Romane sollen selbstverständlich auch die Kampagne wiedererkennen. Und sonst wäre es ja auch Quatsch, und was hat so Preuß, wenn sie gar nicht erst im Schatten Semialas hat, ihr zu nennen. Aber tatsächlich was ich auf uns zukommen sehe, ist natürlich auch so die Gewichtung von Szenen. Ja, was macht man bei bestimmten Schauplätzen und so weiter und so fort. Das sind jetzt nochmal so dramaturgische Herausforderungen, die auf uns warten, auf die wir uns aber eigentlich auch schon freuen. Ja, weil wir auch schon wieder ganz tolle Ideen haben. Wir haben auch neue Ideen, auch jetzt für den vierten Band. Ja, so, und das heißt, weiß gar nicht, darf ich darüber sprechen? Darf ich was zum Thema Goblins sagen, Lena, oder nicht?
Ich bin da noch nicht ganz entschieden.
Ja, wir sagen erstmal nichts.
Dann belassen wir es erstmal dabei.
Es sind durchaus Dinge und sowas halt. Wir versuchen ja auch mittels der Romansage auch so ein bisschen einen Großteil von Aventurien halt darzustellen. Tatsächlich ist so, es ist schon richtig, was Lena sagt. Man weiß ja schon ziemlich genau, auf was es hinausläuft. Und wir haben jetzt mit drei Romanen Rampen gebaut, die uns natürlich ins Ziel führen sollen. Ja, wir müssen, das ist uns auch klar, was halt, das Finale muss nochmal richtig knallen, ja, das ist ja auch ganz klar so. Und es muss, wie jeder Roman auch, was halt ein paar neue Sachen bieten. Also, wir haben uns ja auch bemüht, dass die Aventurien-Kenner und die DSA-Fans was halt auch ein paar neue Sachen erfahren. Also, deckt das schon auch im zweiten Teil, gewisse Ereignisse, was halt, die um eine gewisse Stadt was halt gekreist sind, ich sag nur Stichwort Gänseritter und so weiter, ja, das war noch nicht allen klar, was hat das durchaus, was hat mit der Semialer-Geschichte halt die zu tun hatte, ja. Und da suchen wir uns natürlich auch immer wieder Punkte aus, was hat, um vielleicht auch nochmal selbst jetzt, was haben wir jetzt, 1045, glaube ich, Bosbrands Fall, also ist ja, das aktuelle Aventurien spielt ja jetzt nochmal so gute 25 Jahre später, um dann auch wirklich nochmal in der Vergangenheit nochmal zu gucken, was zu schauen, was hat die, wo kann man nochmal Sachen aufgreifen, wo es überraschend halt wie kommt. Ne? So, und mal schauen, was dann noch kommt. Also wir haben ja zum Beispiel eine Sache, kann man glaube ich noch erzählen, es wird ja demnächst was beim Urweg Verlag wird es den grünen Ebene-Banden was hat die geben. So, und ich glaube, der kommt dieses Jahr sogar raus, wenn ich mich nicht irre. Und dort gibt es auch eine gewisse Referenz, was hat auf den vierten Band der Semialer-Sage. So, dass quasi Spieler auch das Gefühl haben, wow, das hat alles wirklich stattgefunden in unserem Aventurien. Und hier können wir auch nochmal, hier haben wir den Beweis dafür.
Ja, sehr schön. Ja, vielen Dank. Gibt es schon Pläne für weitere Romane im DSA-Kosmos oder ein weiteres Schreibduett, wenn ihr da schon überhaupt was zu sagen könnt oder wollt.
Also ich sag mal so.
Ich meine, noch habt ihr ja den vierten Band vor Augen.
So ist ja alles. Also, wir schreiben am vierten Band und der wird nächstes Jahr zur Leipziger Buchmesse erscheinen. Jetzt ist der dritte raus, kauft den dritten Band.
Genau.
Er ist sehr schön geworden, finde ich. Und das ist erstmal der Horizont, den ich so plane, weil ich ja auch eben beruflich noch weiter ausgelastet mit anderen Dingen bin. Ich habe durchaus Ideen, ich habe durchaus auch meine anderen Kampagnen, wie Tom hoffentlich auch, optioniert, dass ich im Endeffekt, wenn dazu Romane geschrieben werden, dass ich diejenige bin, die eben die Erstoption auf das Schreiben hat. Aber man muss für sowas ja auch dann immer Verlage finden, und die dafür auch eine Mark über den Tisch schieben, damit sich das lohnt für uns. Wir sind ja beide, also Tom im Augenblick hauptberuflich, ich nebenberuflich, aber tatsächlich professionelle Schriftsteller. Das heißt, wir machen das mit Leidenschaft, aber nicht nur aus Leidenschaft. Und wir sind da, glaube ich, beide offen, Tom, aber ja, im Augenblick ist noch nichts in Planung.
Nein, jetzt machen wir erstmal diese Jana-Geschichte halt die zu Ende. So, aber prinzipiell kann ich mir super vorstellen. Ich meine, das Coole an Lena und mir ist, wir wohnen zwei Etagen voneinander entfernt. Ja, also wir haben echt kurze Dienstwege. So. Und das Lustige ist ja auch, was halt, am Anfang weiß man gar nicht genau, was halt, wie gut kann man jetzt eigentlich wie zusammenarbeiten. Ja. So, und dann, aber jetzt nach drei Romanen kann ich für mich muss das sagen, nee, das ist ziemlich cool, ja, weil irgendwie du stehst vor Herausforderungen nicht alleine. Ja,
das ist total
eine großartige
gut.
Kiste, was halt gar nicht, nicht nur was halt, was die Romanschreiberei selbst betrifft, sondern auch zum Beispiel auch so Sachen, wenn wir sagen, okay, wie präsentieren wir uns, ja, wenn zum Beispiel Anfragen für Lesungen oder Kommengeschichten kommen, ja, man steht auch da nicht alleine, sondern sagen, pass auf was. Fahr du doch jetzt, wie es jetzt letzte Wochenende gewesen ist, wir waren zusammen in Würzburg und dann ist Lena dieses Jahr in Wien gewesen, letztes Jahr war ich in Wien, ja, so und das ist
Tom natürlich fährt auch nächstes Wochenende nach Köln, also ja, wir können genau, uns dann auch ein bisschen aufspalten.
Ja, ja genau, richtig. Und aber das ist irgendwie etwas, nee, normalerweise ist Schriftsteller sein schon eine ziemlich einsame Kiste, ja, man hängt alleine irgendwie am Rechner. Und das ist insofern ist jetzt also alles, was wir jetzt gerade machen, sehr erfrischend und selbstverständlich kann ich mir das wieder vorstellen, wenn es dann ein entsprechendes Angebot natürlich irgendwie gibt.
Ja.
So, ne? Und das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und wenn ihr jetzt auf DSA bezogen, was halt klar, ich kann mir durchaus vorstellen, wenn es irgendwie mal eine Möglichkeit gibt, was halt wie wo man sagen kann, ach komm, man kann auch was mit den Figuren, die alle heil und unversehrt bleiben, was halt, man macht mit denen zum Beispiel irgendwas weiter, was halt, why not? Ja, so. Wenn aber so eine große Saga, das ist natürlich auch endlich, weiß ich, keine Ahnung, ich glaube so, wir werden immer wieder angesprochen, hättet ihr nicht Lust, was halt zum Beispiel Barbara mal zu machen? Da werden wir dann aber die nächsten 10 Jahre beschäftigt.
Ja.
Ja, ja.
So. Aber zum Beispiel sowas wie Jahr des Feuers zum Beispiel, ja, keine Ahnung, da ist ja federführend, was hat Lena auch wie beteiligt
gewesen? Wirtshaus zum schwarzen Keiler.
Ja, auch natürlich. Das ist
keine Saga.
Das wird ein Kurzgeschichte-Roman.
Naja, das sagst du. Das wird eine Kurzgeschichte.
Also wenn ich ganz ehrlich bin, den Roman zum Wirtshaus des Schwarzen Keilers, den hätte Kali Witzko schreiben müssen. Der wäre dann richtig gut gewesen.
Ja, okay, ja, das stimmt. Ja. Das ist, ja. Naja, dann freuen wir uns mal und hoffen mal.
Wir verfolgen das.
Ein bisschen was haben wir ja auch noch von der Signala-Reihe.
Ich wollte gerade sagen, es ist noch nicht vorbei, liebe Leute.
Und ja, wir wollten nur schon mal so ein bisschen so einen kleinen, aber wer weiß, wann wir uns wieder sprechen, wollten wir schon mal so einen kleinen
aber Dennis,
Ausblick wagen.
Was halt, also es kommt irgendwann jetzt mittelfristig, kommt auch noch mal ein weiteres schwarzes Keiler-Abenteuer.
So.
Letztes Jahr bin ich vom
Schon Ort. Wieder.
Nee, schon wieder ist gut.
Das ist schon wieder ein bisschen.
Ich habe zwei Abenteuer geschrieben. Aber Rückkehr zum Schwarzen Keiler.
Stimmt, da habe ich gerade dann gedacht, ja.
Exakt. Und dann Anfang, ich glaube, es war letztes Jahr, Anfang letzten Jahres, oder war schon vorletztes Jahr, wann hatten wir 40. Geburtstag von DSA gehabt? Ich glaube, letztes Jahr, ne?
Letztes Jahr.
Ja, da bin ich von Orkenspalter TV gefragt worden, ey Tom, hast du nicht Lust, was halt für uns zu leiten? Es war ein Schwarzer Keiler-Abenteuer mit dem Erfinder des Schwarzen Keilers im Schwarzen Keiler. Und ich dachte so, okay, Moment, ihr wollt ein Schwarzer Keiler-Abenteuer haben? Okay, der Erfinder des Schwarzen Keilers, das ist Werner Fuchs. Was meint ihr bitte, was halt wie mit im Schwarzen Keiler? Wie, wusstest du es nicht? Was halt, es gibt das Wirtshaus zum Schwarzen Keiler in Nienburg an der Weser. So, und ich, oh wow, das muss ich mir ansehen. Allein deswegen schon. So, und auch großartige Location. Also jeder, der Nienburg in Weser zum Schwarzen Keiler geht, weiß halt, wie ich kann es wirklich nur empfehlen. Ist auch liebevollst eingerichtet. Das Essen ist toll. Die Betreiber sind ganz, ganz liebe Menschen. Wir treffen uns jetzt häufiger auch persönlich. So, und das Abenteuer, was ich damals geschrieben hatte, das habe ich dann, nachdem also so viele Rückmeldungen kamen, gibt es das vielleicht irgendwann mal und so weiter, das ist ja bei Orkenspalter damals in Zweiteiler, glaube ich, wie präsentiert worden. Das habe ich niedergeschrieben, das liegt Ulysses vor und wenn die irgendwann mal Zeit haben, dann werden die es auch garantiert veröffentlichen.
Sehr gut.
Das ist ein Wort, so machen wir das. Wo du jetzt gerade nochmal schön auch Werbung für den Schwarzen Keiler gemacht hast, das passt sehr gut, denn wir sind ja leider schon am Ende angelangt und ich möchte aber euch nicht entlassen, liebe Lena, lieber Tom und euch auch da draußen nicht, die ihr jetzt zuhört, ohne noch ein bisschen Werbung und einen Tipp. Also Werbung natürlich für das wunderbare Buch. Ja, das macht man bei TikTok auch so, dass man so drauf tippt.
Ach, wirklich?
Kauft euch das.
Ja. Ist das dieses ASMR-Ding oder so?
Ja, auf Bücher klopfen? Und auf dann Bücher klopfen, ja. Das bringt auch Glück. Auf Bücher klopfen bringt Glück.
Okay.
Kauft euch den wunderbaren Roman. Wenn ihr ihn schon gekauft habt, ihr könnt ihn trotzdem auch noch mal gewinnen. Und zwar signiert von Lena und Tom persönlich. Wir machen ein kleines Gewinnspiel. Ihr könnt einen von drei Romanen gewinnen. Dazu müsst ihr uns einfach nur verraten, wenn ihr im Laufe dieser Podcast-Folge aufgepasst habt, dann werdet ihr diese Frage beantworten können, welche Sternzeichen die beiden denn wohl haben. Und das könnt ihr uns verraten, indem ihr uns zum Beispiel eine E-Mail schreibt an Lütje Lagepott. Lütje wird da mit UE geschrieben, aber wir verlinken das auch nochmal in den Shownotes. Und dann könnt ihr den Roman nochmal gewinnen. Und wenn ihr ihn schon zu Hause habt, gar kein Problem, dann könnt ihr den ja weiter verschenken und den signiert behalten. Also ist eine Win-Win-Geschichte. insofern freuen wir uns über eure Rückmeldung dazu. Und mir bleibt noch zu sagen, oder uns beiden, Olaf bleibt noch zu sagen, liebe Lena, lieber Tom, das war wieder ganz, ganz großes Kino, DSA-Kino. Wir freuen uns sehr, dass ihr euch die Zeit genommen habt, mit uns ein wenig zu plaudern, tief einzutauchen, auch hier und da mal in eure Beweggründe, in euren Schreibprozess und auch so ein bisschen
kreativen Prozess.
Ja, und ein bisschen Ausblick zu geben. Das hat mir auf jeden Fall wieder ganz viel Freude bereitet, euch da zuzuhören. Und ich hoffe, euch da draußen auch. Und ich nagel euch jetzt einfach mal drauf fest. Wir haben es vorher nicht abgesprochen, aber wenn der vierte raus ist,
dann kommen wir natürlich
vielleicht noch mal zusammen. Wieder.
Tradition ist Tradition.
So. Ja. Wir haben sie so lange gezwungen, bis sie Ja sagen. All die, alles davon
deswegen, mussten wir raus. Deswegen habe ich auch nach weiteren Büchern gefragt.
Also,
ich will mehr.
Das freut uns.
Na klar, das hat ja jetzt schon quasi Tradition.
Ja. Also. Ja. Ja, vielen Dank. Vielen Dank auch von mir.
Ja,
das hat wieder sehr viel Spaß gemacht.
Genau, vielen Dank für eure Einladung.
Wir freuen uns immer. Alles klar. Bis dann. Tschüss.
Tschüss. Ciao.
Tschüss. Tschüss.